Einige von euch mögen sie noch kennen. Marianne, die Tochter von Birke, ist gestern in den Stand der Ehe getreten. Toll. Schön für uns. Nicht für uns, nein. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, denn Hochzeit ist ja immer eine ganz besondere Angelegenheit. Zwei Menschen geben sich das Versprechen, ihr ganzes Leben miteinander zu verbringen, füreinander da zu sein und alles zu tun, was dem anderen gut tut. Da ist meistens so eine Zeit der Schmetterlinge vorausgegangen, in der man nicht ohne den anderen bleiben wollte. In einigen Ehen überlebt diese Zeit der Schmetterlinge auch die silberne Hochzeit, die Rosenhochzeit und die goldene Hochzeit. Und was dazu nötig ist, dazu hat Uli ja ausführlich mal etwas gesagt. Ich glaube, kam auch was mit den 4 Ws vor. War das so richtig? Oder 5? Genau. Aber man muss auch sehen, dass das Thema Hochzeit, das Thema Ehe, sehr häufig Thema oder im Neuen Testament erwähnt wird. Und dabei geht es nicht um Eheberatung. Auch wann das Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13 und auch das Hohelied im Alten Testament, das ja, so wie ich weiß, das Erotischste, was die Bibel aufzuweisen hat, darstellt, nicht besser von einem Eheberater hätten erfunden worden sein können. Im Neuen Testament geht es noch um etwas anderes, wenn es um die Ehe geht. Gott hat uns 2 wesentliche Bilder gegeben, wenn es um das Verhältnis zwischen der Gemeinde, also uns, und Jesus geht. Das eine wesentliche Bild ist das Bild des Leibes, zusammengefügt aus einzelnen Gliedern, geführt durch den Heiligen Geist. Und während das Bild des Leibes uns unsere Abhängigkeit voneinander, unser aufeinander angewiesen sein darstellt und uns sagt, wie wir voneinander profitieren können und auch aufeinander achten sollen, wird das Bild von der Braut Christi vor allem von einem geprägt, nämlich von der unendlichen Liebe, die Braut und Bräutigam füreinander empfinden. Wir müssen es uns vorstellen, wir als Gemeinde dürfen uns Braut Christi nennen. Das ist die innigste Beziehung zwischen Menschen, die es gibt. Braut und Bräutigam. Er ist der, der sich mit uns verlobt hat und auf uns wartet, und eines Tages wird es dieses Festmahl, von dem Herbert in der Lesung sprach, geben, an dem dann alle unsere Erwartungen erfüllt sein werden. Jesus selbst bezeichnet die Zeit, die er hier auf Erden ist, als die Zeit der Hochzeit. So sagt er in Markus 2, einmal als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten, warum fasten dann deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Und aus einer anderen Stelle wissen wir, dass er nicht nur an der eigenen Hochzeit Gefallen gefunden hatte, sondern auch bestimmt viel Freude hatte, als er in Kanaan war und dort auch sogar für feuchtfröhlichen Hintergrund gesorgt hat. Ja, wie mag es damals gewesen sein, so eine Hochzeit? Könnt ihr euch das vorstellen, wie es damals zugegangen ist? Wie war es denn damals mit sich verloben, sicherstellen und weitersuchen? So wie heute? Schauen wir uns das einmal gemeinsam an, was damals passiert ist, und lasst uns dabei im Hinterkopf haben, was Paulus dazu sagt. Er sagt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also heute möchte ich, angeregt wieder durch dieses Buch, das ich ja schon einmal verwendet hatte für eine Predigt, uns ansehen, was Verlobung, Hochzeit und Ehe in der Zeit, als Jesus lebte, für Bilder und für Assoziationen in den Menschen damals hervorriefen, weil sie eben in der damaligen Tradition gelebt haben. Heute scheint es ja relativ einfach zu sein, zu heiraten. Man geht auf Facebook oder ein Datingportal, sucht sich den oder die passende, meldet ein bisschen mit ihr, trifft sich mit ihr, mit ihm oder ihr. Und dann geht man zu eBay oder Amazon, sucht sich seine Hochzeitskleidung auf, Zylinder und so weiter und so fort, googelt dann noch die Location aus und den Pastor und schwupps ist man verheiratet. Damals war das ganz anders. Damals war das richtig mühsam. Der Bräutigam, der sich für eine Frau entschieden hat oder auch getrieben durch seinen Vater entscheiden musste, hatte zunächst das Einverständnis des Vaters der Braut einzuholen. Und wenn der Vater dann einverstanden war, wurde ein Verlobungsvertrag aufgesetzt und der Brautpreis festgesetzt. Geld, das, ja, man sagt, den Verlust der Tochter ersetzen sollte, bei einem, naja gut, kann man drüber diskutieren. Darüber hinaus aber sicher sich zeigen sollte, wie sehr der Bräutigam die Braut begehrte. Und je höher der Preis war, desto mehr zeigte der Bräutigam seine Liebe. Und diesen Preis konnte er in bar bezahlen, in Kamelen oder Ziegen. Oder konnte wie Jakob eben dann auch das Ganze abarbeiten. Einmal hat er ja vergebens anscheinend gearbeitet, aber zweimal 7 Jahre hat er eben für seine Frauen gearbeitet. Dafür hat er dann noch 2 gehabt. Das ist ein Aussehen. Kommt heute nicht mehr vor. Wie? Aber auch Jesus hat diesen Vertrag, diesen Verlobungsvertrag, diesen Bund mit seiner Braut, mit uns, seiner Gemeinde geschlossen, als er mit den Jüngern das letzte Abendmahl feierte. Lukas 22, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Brautpreis, den er bereit war zu zahlen und den er bezahlt hat, war sein gebrochener Körper und sein vergossenes Blut. So, während der Verlobungsvertrag dann geschlossen wurde, kleine Feier im engsten Familienkreis meistens, schenkte der Bräutigam der Braut einen Becher Wein ein. Und dadurch, dass sie den Becher annahm und aus dem Becher trank, akzeptierte die Braut sein Angebot. Und damit war sie ihm rechtlich verbunden und dieser Bund konnte dann nur durch einen Scheidebrief aufgehoben werden. Sie waren aber noch nicht verheiratet. Auch heute ist es ja manchmal so, dass einer Hochzeit eine Verlobungszeit vorausgeht. Und heute ist es so, gut, dann zieht man schon zusammen oder wie auch immer. Das war damals bei weitem nicht so. Denn das Brautpaar trennte sich wieder und begann mit seinen Hochzeitsvorbereitungen. Und in dieser Zeit der Vorbereitung, die 12 bis 18 Monate dauerte, durfte sich das Brautpaar nicht sehen. Damals war es schon ein bisschen komplizierter. Heute hat man dann ein Facebook-Bild, wo man dann immer gucken kann, wer das ist. Aber damals war das ja nicht so. Aber diese Trennung war schon eine wesentliche Zeit, in der man eben sich auf das, was kommt, vorbereitete. Auch Jesus und seine Gemeinde wurden getrennt. Aber erst nachdem er allen seinen Jüngern den Kelch mit dem Wein gereicht hatte und sie, stellvertretend auch für uns, diesen Bund akzeptiert hatten. Matthäus 27, dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. In dieser Vorbereitungszeit war eine der wichtigsten Aufgaben des Bräutigams, einen Platz im Hause des Vaters für seine Braut und sich vorzubereiten. Und auch heute werden in jüdischen Häusern beim Bau Räume unvollendet gelassen, damit der vielleicht schon lebende, vielleicht auch noch in Planung befindliche Sohn des Hauses später diese Räume für seine Frau und sich herrichten kann. So bestimmt in gewisser Weise also schon der Vater, wie die Brautleute leben werden. Ihr kennt es, die Stelle. Auch Jesus hat für seine Braut, für uns, die Räume, in denen er mit uns zusammenleben will, vorbereitet. Johannes 14, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. So, nun hat er also der Bräutigam den Raum vorbereitet, Bilder aufgehängt, Ofen hingestellt, was man eben so braucht, Sofa gekauft, Wände gepinselt und so weiter und so fort. Und nun hätte er ja eigentlich loslaufen können. Aber das war damals so, dass erst der Vater die Genehmigung dem Bräutigam geben musste, dass er jetzt losreiten kann und seine Braut heimholen kann. Und das war nicht so ohne weiteres eben selbstverständlich, dass der Vater sagte, so jetzt geh los, wenn der Sohn sagte, sondern der Vater hatte schon seinen eigenen Willen. Und ähnlich ist es im Verhältnis zwischen dem Vater, Jesus und der Gemeinde. Ihr wisst alle, Markus 13 steht es, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Und dies ist eine große Ungewissheit, die natürlich auch einmal den Sohn gefangen nahm irgendwo, aber auch die Braut. Die wusste ja überhaupt nichts. Die saß nun da, Telefon gab es ja noch nicht, wann kommst du und so weiter, und wartete und wartete. Die Braut bereitete sich natürlich auch vor und sie wusste ja nicht, wann er kommen würde, aber sie musste auf jeden Fall vorbereitet sein. Sie musste ihre Laken fertig haben, sie musste dann auch schon alles bereit haben, was sie dann mitnehmen wollte. Vor allen Dingen musste sie dann aber auch Öl für Lampen fertig haben oder bereit haben, weil nämlich in aller Regel der Bräutigam in der Nacht kam. Warum auch immer, es war jedenfalls Tradition, dass er nachts einritt. Vielleicht, weil er nicht gesehen werden wollte, aber das ist auch nicht. Aber wie gesagt, es musste genug Öl in den Lampen sein, damit der Bräutigam von den Leuten der Braut auch gebührend empfangen werden konnte. Und wir kennen das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Und dieses Gleichnis sieht unter diesem Aspekt auch schon ein bisschen anders aus. Denn so wie es man sich eigentlich so vorstellt, sind die Jungfrauen da, wissen, heute ist Hochzeit, ja, und nun müssen wir da sein und jetzt fülle ich mal meine Lampe oder auch nicht. Nein, es war etwas anderes. Die mussten sich monatelang eben bereithalten mit ihrem Öl und mussten monatelang damit rechnen, dass heute Abend der Bräutigam kommt und die Braut heimführt. Aber es zeigt eben, wie wichtig es ist, wirklich immer bereit sein, den Bräutigam zu empfangen, immer bereit sein, Jesus zu empfangen, alles auf ihn auszurichten und wirklich wie eine wartende Braut seine Wiederkunft entgegenzufiebern. Das sind so einige Aspekte aus dem Thema Hochzeit, die sich übertragen lassen auf das Verhältnis zwischen Jesus und uns, zwischen Jesus und der Gemeinde. Und ich finde es schon wichtig, dass man das einfach mal so ein bisschen vor Augen führt, insgesamt, was das alles bedeutet. Und wir müssen auch eben uns klar darüber sein, wir sind mit Jesus innigst verbunden durch den Glauben, durch den Geist, wie eben Mann und Frau. Und das ist nicht nur für die, die eben verheiratet sind, sondern für jeden wird das so sein. Ob er verheiratet ist oder nicht, er ist, gehört zur Braut Christi. Und wenn wir tatsächlich vorbereitet sind, und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum wir uns hier jeden Sonntag versammeln und uns gegenseitig Mut zu sprechen und von der Freude erzählen, die uns bewegt, wenn wir an unseren Bräutigam denken, dann werden wir eben an diesem großen Festmahl, von dem Herbert vorhin gelesen hat, als Braut teilnehmen dürfen. Die Stelle, die Herbert gelesen hat, die ist ja so ambivalent, weil da viel von Zerstörung auch die Rede ist, von ja, Toten und so weiter und so fort. Man muss sich klar darüber sein, dass es nicht selbstverständlich ist, an diesem Festmahl teilnehmen zu dürfen. Dass es Voraussetzungen gibt, an diesem Festmahl teilnehmen zu dürfen, nämlich wirklich an Jesus festzuhalten, wirklich das Öl bereit zu haben, wenn er wiederkommt. Und wenn es dann tatsächlich soweit sein wird, dann werden wir die Wohnung beziehen als Braut Christi, die Jesus uns vorbereitet hat. Und es wird dann auch wahr werden, was in Offenbarung 21 gesagt ist. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was ich sage, ist zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott ist herrlich, auch nahm der Geist Gottes besitzt von mir, und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Und Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Das dürfen wir erleben als Braut Christi. Darauf dürfen wir uns freuen, von ganzem Herzen. Amen. Thank you.